Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Grauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus.
Ja, ihr Lieben, heute Morgen, als die Dämmerung so langsam eingesetzt hat, da habe ich Puppen gespielt. Meine Tochter ist etwas früher aufgewacht und hat mich mitgenommen in ihre Küche, die sie zum dritten Geburtstag gekriegt hat. Und sie hat für mich gekocht und ich saß da und habe gegessen. Ich musste leer essen, das war ihr wichtig. Und dann hat sie das Geschirr genommen und hat es spülen gegangen. In ihrer Spülküche hat sie gesagt, wird eine Zauberbaba. Dann musste sie in die richtige Küche und hat rumkleppert in der Küche. Als ich so mit ihr saß am Puppentisch, die Knie direkt an der Kante vom Tisch, eigentlich wollte ich mich vorbereiten auf die Predigt noch heute Morgen, habe ich gedacht, das ist Hoffnung. Ein Kind, was in der Gegenwart seines Vaters selbstvergessen spielt, keine Angst vor nichts hat, es einfach nur genießt. Und ich habe es auch genossen. Ich bin da gesessen und habe gesagt, das würde ich jetzt viel lieber machen, die nächsten 3 Stunden eigentlich. Wir sind am Ende dieser Konferenz und die aus der Bibelheimgemeinde da sind, für euch ist der Gottesdienst. Ihr könnt im Nachgang manches von dem Wertvollen, was wir gehört haben, nachschauen. Wir haben 2 Tage lang intensiv nachgedacht, diskutiert, Orientierung versucht zu finden. Wir haben über das Leben gesprochen, wie es Gottes gute Schöpfung ist und nicht verfügbare Masse für uns. Wir haben über Wahrheit gesprochen, die wir nicht immer selber erfinden müssen, sondern in Christus finden können. Wir haben über Freiheit gesprochen, die immer bedroht ist, wie wir an den Liedern merkten. Hartmut hat sich gerade zu mir rübergebeugt. Die hat wohl die gleichen Probleme wie mir heute, hat er gesagt. Die immer schon bedroht ist. Das ist nichts Neues. Und jetzt sind wir am Sonntagmorgen, am Ende der Konferenz, aber eigentlich sind wir am Anfang. Denn Hoffnung ist ja nicht nur ein Abschluss einer Zeitanalyse, die wir jetzt miteinander vorgenommen haben, sondern Hoffnung sollte eigentlich am Anfang und am Ende jeden Tages und unseres ganzen Lebens einfach stehen. Hoffnung ist das, was wir brauchen, wenn uns um uns herum alles wackelt. Und der Apostel Petrus, der wusste das, auch das waren schon schwierige Zeiten, in denen er damals gelebt hat. Und er hat in seinem 2. Petrusbrief eine Zeit um sich her, die uns erschreckend ähnlich sieht. Die Welt ist aus den Fugen, falsche Ideologien und Lügen werden verbreitet und auch die Ethik wird zunehmend umstritten, auch im christlichen Kontext. Und Petrus selber erwartet sogar seinen baldigen Tod, deswegen wird manchmal der 2. Petrusbrief auch sein Testament genannt. Aber anstatt, dass er verzweifelt, schreibt er. Er schreibt ein Vermächtnis für andere, eine letzte Botschaft, noch einmal Hoffnung geben, auferwecken, stärken, erinnern. Und ich habe euch aus der Einleitung zu seinem Brief, aus den ersten 15 Versen, die wir miteinander durchgehen möchten, 4 Hoffnungsschimmer mitgebracht, die wir uns anschauen möchten. Und ich lade euch ein, euch darauf einzulassen, von diesem alten Nachfolger von Jesus Christus auf diesem Weg hin zur Hoffnung, die trägt. Der 1. Hoffnungsschimmer. Petrus beginnt interessanterweise gar nicht bei uns und was wir jetzt machen, tun oder erwarten sollen, sondern er beginnt bei Gott selbst. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werden euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierden in der Welt herrscht. Hoffnung beginnt bei Gott. Er spricht ja von empfangen, zuteil, geschenkt bekommen, gegeben. Alles, was wir brauchen, haben und sind, haben wir von Gott. Interessant, wie hier die grammatikalische Form ist, im Perfekt, abgeschlossen. Gott hat es uns gegeben. Wir müssen es uns nicht verdienen. Wenn wir besonders brav sind, kommen wir alle in den Himmel. Nein, sondern Gott hat es getan. abgeschlossen. Es ist da. Und damit knüpft Petrus an den Apostel Paulus an, so sind sich die Forscher eigentlich einig. Die Literatur von Paulus, die war bekannt bei den Empfängern. Sie wussten ja, dass Paulus, und wir haben es die Tage gehört auf der Konferenz, immer mit dem Indikativ beginnt, bevor der Imperativ kommt. Zuerst das, was Gott tut, und dann das, was daraus folgt. Diese Reihenfolge war ihnen gut bekannt. Meine Reaktion ist lediglich, sage ich mal, ein Empowerment dessen, was Gott in mich hineingetan hat. Erst was ich bin und habe, dann was ich tue. Und das ist vielleicht gar nicht so einfach zu verkraften für uns schwäbisch-badische Häuslebauer. Denn mir hätt's doch zu was gebracht. Ich beobachte ja gerade Zeitungsartikel zurzeit, wie man eben so auf die Boomer-Generation einschlägt, die sollen doch mehr Geld bezahlen, weil sie zu wenig Kinder gekriegt haben. Gilt nicht für dich, Hartmut, und für mich auch nicht. Und die wiederum auf die Millennials einschlagen, die doch ein bisschen mehr schaffen sollten, so wie sie. Es ist harte Botschaft für uns, dass bei Gott nicht die Leistung zählt, dass wir uns Gott nicht verdienen können, sondern dass er uns alles zuerst schenkt. Wir haben die Tage große wissenschaftliche Reputationen, Multidoktortitel gesehen. Es ist nichts, was auf unserer Leistung beruht, sondern auf der Gnade Gottes. Aber Petrus meint eigentlich noch viel mehr hier. Er spricht hier von den überaus großen und kostbaren Verheißungen, die uns der Herr gegeben hat. Diese Verheißungen, auf die wir uns stellen dürfen. Neulich hat unser 6-jähriger Sohn zu mir gesagt, Papa, heute spielen wir was. Es war auch morgens um 6 oder so. Und ich habe gesagt, sorry, heute geht's nicht, aber ich verspreche dir, heute spiele ich mal noch was. Und dann kam ich um 6:30 aus dem Büro und ich glaube, ich habe um 7:30 oder 8 abends schon wieder ein Online-Meeting gehabt. Und dann haben mich seine Augen angefleht, er hat so gemacht nur. Und meine Frau hat ihre Augenbrauen hochgezogen, der Kerl gehört ins Bett. Und dann habe ich mich an das erinnert, na, wie ist Gott, mein Vater, zu mir? Er hält seine Versprechen und ich habe das Spiel unter den Arm geklemmt und wir haben es auf der Bettkante gespielt miteinander. Er ist glücklich eingeschlafen. Gott hält seine Versprechen. Wir können uns darauf verlassen. Deswegen ist für uns ja auch das Alte Testament so wichtig, was viele vernachlässigen. Denn dort sehen wir, dass es passiert. Abraham, David, Mose, sie haben es erlebt. Wir können es lernen an ihnen und wir können uns drauf stellen. Und das meint Petrus hier. Diese ganzen kostbaren Verheißungen, sie gelten auch dir, wenn du zu Christus gehörst. Auf die kannst du dich stellen. Damit ihr, so beschreibt er, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Atemberaubt, die wir von Natur aus überhaupt nicht zu Gott passen, die wir eigentlich mitten im Verderben stecken, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Wir dürfen teilhaben an Gottes Wesen. Nicht, dass wir selber zu Götter werden, das ist ja die Versuchung schon seit dem Sündenfall, ihr werdet sein wie Gott. Nein, wir bleiben immer Geschöpfe, Mensch bleibt Mensch, Gott bleibt Gott. Aber wir werden in die Familie Gottes mit hineingenommen. Wir werden Teil dieser Familie in seine Natur, in sein Leben. In einem Seminar dieser Tage haben wir von Yuval Noah Harari gehört, der ja träumt vom Homo Deus, ne? Vom Mensch, der sich selber zum Gott emporschwingt, vom Affen zum Gottmenschen im 21. Jahrhundert, das ist ja holzschnittartig. Ist das eine gute Nachricht? Ein Gott ohne Ewigkeit, ohne Heiligkeit, ohne göttliche Liebe? Nein, das ist keine gute Nachricht. Es ist die alte Lüge aus dem Paradies, nur neu verpackt. Die gute Nachricht des Evangeliums ist eine ganz andere. Nicht der Mensch wird Gott, sondern der Gott wird Mensch. Das ist die gute Nachricht. In Jesus Christus. Und er zieht uns in diese Gemeinschaft rein. Aber nicht durch unsere Leistung, nicht durch unsere Anstrengung, nicht durch unseren technischen Fortschritt oder unsere moralische Überlegenheit, Haltung und Gesinnung, sondern durch seine göttliche Kraft, die uns alles schenkt. Petrus formuliert deswegen die Aufgabe für uns, diesen Gott immer mehr zu erkennen. Und er benutzt damit ein Wort, was nicht so oft im Neuen Testament vorkommt, was nicht nur bloßes Kennen meint, sondern eben Erkennen, nicht nur Wissen, sondern Weisheit, angewandtes Wissen, was eigentlich ein tiefes persönliches Vertrautsein mit diesem Gott ausdrückt. Es geht nicht im Christsein um Informationen über Gott, die man im Kopf hat, sondern es geht um Beziehung zu diesem Gott. Wenn wir Gott erkennen, wenn wir Jesus wirklich kennen, dann brauchen wir uns nicht mehr selber zu vergotten, dann müssen wir nicht mehr der Held unserer eigenen Geschichte sein, sondern ist Jesus mein Held. Er hat schon längst alles für mich getan. Erster Hoffnungsschimmer. Was hilft uns also in einer Welt, die immer chaotischer wird, in der Ideologien uns vereinnahmen wollen, in der Angst des vorherrschenden Gefühles, das ist das, was Gott uns schenkt. Seine Kraft in Jesus. Wir empfangen und wir leben darin und daraus. Zweiter Hoffnungsschimmer. Was daraus folgt? Ich habe einen, nennen wir es mal, oder ich nenne ihn eigentlich einen Freund. Ich weiß nicht, ob er sich selber so sieht. Der kämpft seit vielen Jahren mit seinen sexuellen Neigungen und versucht, sich Stück für Stück von dem Mief seines Elternhauses frei zu machen und dem zu entkommen, was er als so einengend empfunden hat. Und immer wieder so in größeren Zeitabschnitten hocken wir zusammen und er berichtet, wo er gerade steht in seinem, ich nenne es jetzt mal, Dekonstruktionsprozess und wie er sich mehr und mehr löst von dem, was er erlernt hat und immer weniger ein schlechtes Gefühl und ein schlechtes Gewissen dabei hat. Und als wir letztens zusammengesessen sind, hat er gesagt, aber ich habe irgendwie so Angst, dass ich Gott verliere dabei. Denn diese innige Vertrautheit mit Gott, die war ihm eigentlich wertvoll. Ich musste nicht sagen, er wusste selber, spürte es, wenn wir uns im Zweifel, in den Kämpfen unseres Lebens nicht in Gott hineinflüchten, sondern von ihm wegdrehen, dann stirbt etwas in uns. Dann stirbt der Christus oder die Beziehung zumindest zu ihm in uns. So setzt eben deshalb allen Eifer dran, schreibt hier Petrus ab Vers 5, und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Das ist eine Konstruktionsanweisung, die Petrus uns hier gibt. Oder man könnte vielleicht sagen, eine Antidekonstruktionsanweisung. Er sagt eigentlich, wie man das Pferd richtig rum aufzäumt. Petrus beobachtet vermutlich, wie manche von seinen Zuhörern mit dem paulinischen Evangelium umgehen, die aus dieser Gnade eine billige Gnade machen. Die sagen, ja, dann ist ja sowieso alles egal, wenn Gott sein Ding macht. Und er will betonen, der Indikativ führt immer zum Imperativ. Der Zuspruch führt immer auch zu einem Anspruch an mich. Eben deshalb, weil Gott uns alles schenkt, weil er alles getan hat und gegeben hat, eben deshalb setzt allen Eifer daran. Gnade macht nicht faul, Gnade macht aktiv. Wenn wir das wirklich begriffen haben, dass wir von Gott ergriffen sind, dann kann ich doch gar nicht anders, als mit meinem Herzen zu antworten. Und nun entfaltet Petrus hier eine berühmte Treppe der Tugenden. Und das ist auch so ein bisschen typisch fürs Altertum, denn das gab es auch viel. Markus Spieker in seinem neuen Buch A Crazy World beschreibt es auch oder fordert uns auch auf, wieder zurückzukehren zu den Tugenden des Abendlandes. Und er referiert auf die Tugenden der Antike, die wir kennen, Mäßigung, Tapferkeit, Weisheit und Gerechtigkeit. Er kombiniert sie mit den paulinischen Tugenden Glauben, Hoffnung, Liebe und sagt, zu diesen 7 Tugenden müssen wir zurückkehren. Petrus bringt hier andere Tugenden, etwas andere Tugenden und Gewichtungen, die aber wunderbar sind, wenn wir sie betrachten und beachten. Er beginnt mit dem Glaube, das ist noch nicht die Tugend, sondern Glaube ist die Grundlage, auf dem die Tugenden aufbauen. Aus dem Glauben heraus reichen wir unsere Tugenden dar. Ohne Glaube ist alles nichts. Und dann sagt er hier als erstes, da reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Oder man könnte übersetzen, Charakterstärke, Tüchtigkeit, nicht vom Zeitgeist sich treiben lassen. Dann die Erkenntnis. Darüber haben wir schon gesprochen, mehr als Kopfwissen, dass ich wirklich Beziehung zu Gott habe, Selbstbeherrschung, sich selber zügeln können, nicht jedem Impuls nachgeben, den Angriffen, die wir erleben, ob es jetzt nur in den Kommentarspalten von YouTube oder im echten Leben sind, nicht giftig zurückkommentieren. Standhaftes Ausharren, dass wir auch durchhalten, wenn der Wind von vorne ins Gesicht bläst. Gottesfurcht, dass ich meinen Platz kenne. Gott ist Gott und ich bin Mensch. Die Bruderliebe. Das Ordnen in den nächsten Kontext, in der nächsten Umgebung, meine Familie, meine Freunde, dass ich sie liebe und daraus die Agape-Liebe, die Gottesliebe, die Liebe, die selbst den Feind liebt, jeden liebt. Petrus konstruiert hier eine Treppe eines heiligen Lebens und heilig ist hier gemeint wie im Alten Testament, wenn der Priester die Aufschrift trug, heilig dem Herrn, heißt es, er gehört zu Gott. Er konstruiert die Treppe eines heiligen Lebens in einer Umgebung, die alles andere als heilig war. Die Welt seiner Leser war ja, genau wie unsere heute, voller Begierde, voller Verderben, voller Lüge und Unmoral, wie hier klar wird. Und sie färbt ab. Kultur färbt immer ab auf uns. Und ich will hier überhaupt gar kein gegenkulturelles Modell entwerfen. Ich bin kein irgendwie Kulturpessimist, es geht alles der Bach runter oder so. Nein, Kultur ist was Wunderbares, ist Errungenschaft, ist Fähigkeit Gottes in uns und wir stehen im ständigen Austausch mit der Kultur. Wir dürfen sie feiern auch in ihren Errungenschaften. Aber wir dürfen auch ihre Wunden wahrnehmen und den Finger reinlegen in die Wunden, prophetisch in die Wunden unserer Kultur. Die Gefahr, die Petrus hier aufmacht und die eigentlich nur so implizit, wir müssen genau schauen, die Reihenfolge, rausstrahlt, ist, dass wir wieder in die Leistungsfalle tappen. Dass wir es in der Gnade beginnen und im Fleisch vollenden. Er sagt hier nämlich nicht, so seid nun eifrig darum bemüht, eine Treppe zu Gott zu bauen, dass ihr es endlich schafft zu ihm. Sondern er beginnt hier ganz anders. Eigentlich sagt er mit dem Verweis, dass er mit Glaube beginnt, macht er die Treppe bei Gott fest und endet am Ende, am Fuße der Treppe in der Liebe zu allen Menschen. Die Treppe richtig konstruiert ist aus der Ewigkeit in die Zeit hinein. Antigesetzlich, nicht auf meine Leistung aufbauend, sondern mit göttlichem Rückenwind rausche ich die Treppe runter, wie meine Kinder manchmal 2, 3 Stufen auf einmal nehmen, die Treppe runterrennen und ich hoffe immer nur, sie schlagen sich nicht die Haxen auf. Das ist keine Anstrengung, ne? So ist die Treppe richtig rum. Unsere Gesellschaft, die vergöttlicht oder vergöttert Menschen und nimmt ihm damit den eigentlichen göttlichen Adel, eben in der Gegenwart und aus der Gegenwart Gottes herauszuleben. Und dann haben wir die ganzen ethischen Themen, wie auch bei Petrus schon. Ihr kennt das vielleicht. Kann denn Liebe Sünde sein? Natürlich nicht. Will denn Gott, dass ich unglücklich bin? Aber selbstverständlich nicht. Aber darf ich nicht so sein, wie ich will bei Gott? Aber klar, natürlich, du darfst so sein, wie du willst. Dahinter stehen ja keine schlimmen Dinge, sondern die großen, normalen Sehnsüchte, die wir alle in uns tragen. Aber der Durst wird halt im falschen Brunnen gestillt. Uns werden Flügel versprochen und Zwangsjacken ausgeteilt. Wie leben wir also Hoffnung? Petrus sagt, indem wir das Pferd richtig rum aufzäumen, indem wir die Treppe richtig rum laufen, in den Fußstapfen Christi, die Mission Gottes, die Missio Dei nachgehend, aus der Ewigkeit in die Zeit hinein, heilig dem Herrn. Nicht perfekt, aber durchaus anders. Nicht überheblich, aber hingegeben. Nicht besserwisserisch, sondern werbend. Und nun entfaltet Petrus in seinem dritten Hoffnungsschimmer ein Bild aus der Landwirtschaft, was ja ein Großteil seiner Umgebung auch gut verstanden hat. Ich komme aus der Landwirtschaft, ich musste noch schaffen. Mein Vater ist morgens um 8:30 im Zimmer gestanden, samstags. Und hat gesagt, wenn du eine halbe Stunde nicht am Tisch hockst, schaffst du den ganzen Tag, sonst nur der halbe. Dankeschön. Was Frucht bringt, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig, hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Er wird praktisch, er spricht über Wachstum. Wenn die Dinge bei euch vorhanden sind und wachsen, zunehmen. Und das Wort, das er hier benutzt, ist interessant, diese Dinge bei euch vorhanden. Eigentlich müsste man das oder könnte man das übersetzen mit, wenn ihr diese besitzt, ihr besitzt sie schon. Er spricht eigentlich den Nachfolgern Jesu zu, diese Treppenstufen, diese Tugenden, sie müssen nicht erobert werden, sondern sie gehören euch schon längst in Jesus. Sie sind verfügbar durch die göttliche Kraft. Aber ja, sie wollen im Leben wachstümlich erschlossen werden. Treppe für Treppe, immer wieder die gleichen Dinge. Mach's wie Gott, werde Mensch, war mal ein Slogan vor einiger Zeit von der Kirche. War nicht das Schlimmste, den sie hatten. Denn das ist ja genau die Herausforderung von uns. Ich komme diese Treppe eben aus der göttlichen Ewigkeit immer wieder zu den Menschen. Klinke mich ein in die Mission Gottes, denn so hat es Jesus gemacht. Inkarniert, ins Fleisch gekommen, Mensch geworden. Einer von uns. Deswegen, Hebräerbrief kann er uns vertreten vor dem Ewigen. Dann werden wir zu Hoffnungsträgern und verlieren uns nicht in der Kaputtheit der Welt, wenn wir ständig aus der Ewigkeit kommen. Jesus ruft es seinen Jüngern zu, Johannes 21, in dieser wunderbaren Komposition des Johannesevangeliums, durch die ich zum Glauben gekommen bin, ruft er zu, Wie mich mein Vater sandte, so sende ich euch. Und er setzt damit den Modus operandi fest, die Art und Weise, wie wir die Mission Gottes verfolgen, nämlich eben wie er. Wie mich, mein Vater, so sende ich euch. Die Hoffnung Gottes aus der Ewigkeit immer wieder in diese verlorene, korrumpierte, kaputte und so unendlich schöne und geliebte Welt Gottes hineinzubringen. Diese Spannung haben wir auch im Johannesevangelium, beim Johannes insgesamt, Johannes 3. Gott liebt diese Welt so sehr. Erster Johannesbrief. Habt nicht lieb die Welt. Immer diese Spannung zwischen Schönheit und Verdorbenheit und wir aufgefordert, die Ewigkeit Gottes hineinzubringen. Jesus macht's, ich kann's nicht machen. Ich kann nichts reißen in dieser Welt, aber ich kann meine Mission kaputt machen, indem ich mich von der Hoffnung abschneide, indem der Kanal verstopft ist, indem ich die Treppe nicht aus der Ewigkeit gehe. Und dann, und das ist unsere Gefahr, dann bin ich nur noch ein alter, verbitterter, weißer Mann, der an dieser Woken-Kultur leidet. Keine Hoffnung aus der Ewigkeit. Die Spannung ist, Gott schenkt das Wachstum, ich kann es nicht ankurbeln, aber ich kann es blockieren durch meine Gottvergessenheit. Träge und unfruchtbar, so nennt es Petrus die beiden Gefahren, die ins Haus stehen. Man könnte übersetzen auch mit nutzlos und unfruchtbar. Nutzlos. Ein Christ, der nicht ständig diese Treppe aus der Ewigkeit in die Zeit hineingeht, ist nutzlos fürs Reich Gottes. Kann noch so fromme Reden schwingen, noch so viele Bibelverse zitieren und das böse Wokistan dieser Welt lautstark verdammen, alles nutzlos. Manche, die mich zuspammen mit YouTube-Videos und Zeitungsartikeln über die verdorbene Welt, sortiere ich in diese Kategorie ein, algorithmusgetrieben und KI-gesteuert, Gott vergessen. Denn wenn wir die Bibel nur auf andere anwenden und nicht auf uns selber, dann sind wir kurzsichtig, sagt Petrus. Und er benutzt hier das Wort, das wir für Kurzsichtigkeit, Myopie hier im Deutschen auch haben, im Fachausdruck. Kurzsichtigkeit ist fast so schlimm wie Blindheit, weil sie lässt uns das Nahe sehen, aber nicht das Ferne. Sie lässt uns den Alltag sehen, aber nicht die Ewigkeit. Das Problem, aber nicht den, der es löst. Die Ungerechtigkeit, aber nicht den Richter, der es zurechtbringt. Sind wir so kurzsichtig, besserwisserisch, wissen, was falsch ist, wissen nicht, wer es löst? Er hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Wie schlimm. Vergessen, dass Jesus uns reingewaschen hat, in der Gnade begonnen, in der Leistung vollenden wollen. Und er sieht nicht mehr, wohin er geht. Die Ewigkeit verschwimmt vor seinen Augen. Dann lebst du nur noch im Hier und Jetzt und die Ewigkeit ist keine Realität mehr für dich. Das Ergebnis, so malt es uns Petrus vor Augen. Wir tappen im Dunkeln. Wir wirken vielleicht nach außen gar nicht mehr so, wie wenn Gott drin wäre. Das Leben kreist dann wie bei allen anderen auch nur um sich selbst. Wahlweise Familie, Life, Work, Balance und Freizeitstress oder vielleicht, je nach Generation, mehr Karriere, Einfluss, Immobilien und den neuesten ETF-Kurs. Aber um Jesus, Fehlanzeige, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen, einen Begriff aus dem Rechtswesen festmachen. Mit unserem Leben lösen wir die Hypothek ein, die Bürgschaft, dass Jesus in uns lebt, dass er unser Leben ausmacht. Wir machen sichtbar, ja, ich gehöre zu Jesus. Bei ihm ist Leben, Wahrheit, Freiheit und Hoffnung zu finden. Falls ihr mal in Berlin unterwegs seid, soll ja vorkommen, Marsch fürs Leben und so, habe ich gehört, dass du ab und zu da bist. In Berlin, dann müsstet ihr auf den Dorotheenstädtischen Friedhof gehen. Da ist unser 8. Bundespräsident begraben. Johannes Rau, schlichter Grabstein. Und die Aufschrift: Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Wenn über allem unserem Erfolg in Politik und Wirtschaft, in Wissenschaft oder auch im Privaten, wenn man 10 Kinder kriegt, ich gucke jetzt dich an, wenn darüber nur steht, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth, dann ist es doch gut. Dann haben wir die Bürgschaft eingelöst. Wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Sicher dürfen wir dekonstruieren. Alle falschen Gottesbilder und Lebensentwürfe uns selbst machen wollen. Gerne zerhauen, zerdeppern, dekonstruieren, aber niemals den geoffenbarten Sohn Jesus in seinem Wort. Denn das ist das Fundament, aus dem die Ewigkeit quillt durch uns hindurch. wachse darin und lass dich nicht verwirren, vielleicht auch das noch als Wort, weil wir manchmal verwirrt werden, dass eben in dieser Welt es immer irgendwie schon jetzt und noch nicht ist, immer irgendwie Schlimmes und Schönes sich mischt, immer schon irgendwie German Angst und Christi Hoffnung irgendwie in Konkurrenz sind. Jesus erzählt mal eine Geschichte, kleiner Ausflug in Matthäus 13 vom Unkraut und dem Weizen. Ein wunderbares Bild, was wir uns vielleicht manchmal in Erinnerung rufen sollen. Da kommt ein Feind und sät Unkraut unter den Weizen eines Bauern. Und als es wächst, kommen die Hausknechte und sagen, das müssen wir rausreißen. Guck mal, wie schlimm alles ist. Weg damit. Das müsste doch mal jemand kommen und dem ein Ende machen. Und dann sagt der Hausherr, ja, wenn ihr reinlauft, dann zertappt er alles. Lasst es mal bleiben, ihr Besserwisser. Lasst es wachsen bis zur Ernte und dann werden wir es schneiden und dann werden wir sortieren, links, rechts. Und dann werden wir Gerechtigkeit herstellen. Jesus befreit uns mit diesem Gleichnis von der Lüge des Wokismus, Faschismus, Sozialismus und aller Ismen, die immer wieder, und wir sind da auch in der Gefahr, das Reich Gottes auf diese Erde holen wollen. Wir leben in einer Welt, wo Böses real ist. Ich muss diese Welt nicht retten, auch wenn mein erster Impuls ist, da müsste man doch mal, das müssen wir beseitigen, das kann man doch nicht so lassen. Wie sieht denn das aus? Die da oben manipulieren uns, der Gendersprech, die Klimaverrückten, die Impfmafia, wenn ich was zu sagen hätte in diesem Land. Das sind die, die ins Feld neidabbert und alles hermachen. Das hat mir mein Papa schon früh beigebracht, wenn wir gewandert sind Richtung Schwäbische Alb und wir gerne die Maiskolben und andere Dinge Mundraub betrieben haben, hat er gesagt, ihr dürft kein Fall ins Feld, ihr macht mehr her, als wenn ihr vom Rand nehmt. Jeder Schritt macht so viel und dann hat er uns Sachen erklärt, Mikrobio-Organismen und so. Mein Vater war einer der Gründer von Bioland. Ne? Es war ihm alles ultra wichtig, was man alles kaputt machen kann, wenn man da einfach reinrennt. So sind wir manchmal wieder Elefant im Porzellanladen. Jesus sagt, halt nicht so schnell, ihr könnt es nicht retten. Ihr würdet mehr kaputt machen, als ihr rettet. Lasst beides wachsen, die Ernte kommt. Und dann steht meine Gerechtigkeit am Ende und nicht eure. Also Ungerechtigkeit schreckt uns nicht. Wir sind nicht überrascht, wenn die Welt so böse ist. Wenn die, habe ich manchmal diese Tage gedacht, was die mit uns machen. Warum erschrecken wir denn darüber? Ist normal, würde ich auch so machen, wenn ich kein Christ wäre. Wenn ich euch ausnehmen könnte und mich bereichern könnte auf eure Kosten, selbstverständlich, wenn ich die Chance hätte, wenn Jesus nicht da wäre. Wir müssen nicht alles hier und jetzt gerade biegen. Gott wird es tun zu seiner Zeit. Lasst es wachsen. Das bewahrt uns vor zwei Fehlern. Dem naiven Ismus, wir könnten das Reich Gottes auf Erden errichten, aber auch der verzweifelten Hoffnungslosigkeit, ist ja alles sinnlos. Es geht eh alles den Bach runter. Früher war alles besser, ihr kennt es selber. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Das ist der Unterschied. Die Mächtigen, sie werden vergehen, die Ideologien werden Staub, aber Christus bleibt derselbe heute und in Ewigkeit. Und das bringt Petrus in seiner Einladung zum zweiten Brief zum Höhepunkt, in seinem vierten Abschnitt und letzten Abschnitt, den wir anschauen miteinander. Gewiss, was uns erwartet, das ist dann schon gar kein Hoffnungsschimmer mehr, sondern hier leuchtet wie heute Morgen, als ich zu Ende war mit Puppenspielen, dann die Sonne endlich rausgekommen ist, da leuchtet dann Christus die Sonne. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Zelt bin, euch aufzuwecken. Woke. Indem ich euch erinnere, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr auch euch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Petrus kommt zum Ziel, zum Finale in dieser Einleitung. Er spricht vom Eingang ins ewige Reich, reichlich gewährt, sagt er. Wunderbar, ein Fest, ein Empfang mit offenen Armen, das, wofür es sich zu leben lohnt. Zum Glück ist Gott kein Schwabe. Denn wenn du dann kommen würdest, würde er sagen, du hast mir gerade noch gefehlt. Aber er sagt, schön, dass du da bist. Ich freue mich so. Ich freue mich so, dass du kommst. Ich habe dich erwartet. Komm herein. In meinen ersten Dienstjahren war ich ein Fünftel des Jahres unterwegs auf Jugendfreizeiten und Konferenzen, habe oft den Moment gehabt des Heimkommens und mache das heute noch gern, wenn ich unterwegs bin. Meine Matratze, mein Bett, das riecht alles so vertraut. Mein Kissen, das Essen, kann denn niemand kochen außer wir zu Hause? Entschuldigung, Dietmar, Bibelheimküche. Hab nichts gesagt. Das ist doch alles so, ist es ein Heimkommen. Auf diese Weise, sagt Petrus, ist Sterben ein Nachhausekommen, wenn uns die Ewigkeit vertraut ist. Wessen Denken immer nur im Haus und Hof kreist, Geld und Genuss, dem wird der Himmel fremd sein. Der wird sich fremd fühlen, wenn er ankommt. Denn dort dreht sich alles um Jesus. Wenn aber er jetzt schon dein Alles ist, dann kommst du nach Hause, wenn du dort bist. Ich denke, die Forschung ist da etwas zwiegespalten. Petrus kämpft hier gegen eine gnostische Spiritualität im Hintergrund. Die Gnostiker, man könnte sagen, die Gnostiker waren die Aufgewachten, die Woken der damaligen Zeit, die Zugang hatten zu einer höheren Wahrheit, postfaktisch. Die wussten am besten, wie es funktioniert, die Welt. Und aus dieser gnostischen Spiritualität ist vieles auch in den christlichen Bereich reingetropft. Man hat geglaubt, der Körper ist was Schlechtes, nur das Innere zählt, nur das Geistliche. Und deswegen kann ich mit dem Körper auch alles machen, was ich will. Völlig egal, das hat nichts mit mir zu tun. Meine Identität ist nur da, hier innen drin. Und in der Folge haben Christen eben gestruggelt mit Ethik, aber auch mit historischen Fakten, weil es irgendwie, das war nicht mehr wichtig, es ging nur noch um den, dass der Christus in euren Herzen auferstanden ist, muss nicht leer sein, wenn man so will. Der Christus kann da drin liegen bleiben und trotzdem kann er aufstehen in unseren Herzen. Das sind alles so Folgen gewesen, die wir bis heute spüren, die wir jetzt wieder in lauwarmem Gewäsch in der evangelikalen Dekonstruktion oder postevangelikalen Bewegung haben, immer das Gleiche, mal grün, mal blau, mal rot, mal gelb. Am Ende bleibt Hoffnung irgendwie verloren und wir bleiben in uns selber verkrümmt. Der Homo incurvatus in se, wie Luther es in Referierung auf Augustin gesagt hat, der in sich verkrümmte Mensch. Diese Gefahr steht auch heute mit göttlichem Finger an die Wand geschrieben. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern. Dreimal sagt Petrus hier, erinnern, erinnern, erinnern. Warum? Hier kommen wir zu den Gnostikern. Weil nämlich unser Glaube auf historischen Fakten beruht. Es ist wirklich passiert und wir vergessen das so schnell. Deswegen müssen wir uns daran erinnern, weil immer wieder die Welt mit ihren Reizen und Lügen sich dazwischen schiebt. Seit 33 Jahren bin ich Nachfolger Jesu und ich lese mehr oder weniger jeden Tag in der Bibel. Und manchmal haben mich vor allem Jugendliche gefragt, ob ich schon mal die Bibel durchgelesen habe. Und dann habe ich gesagt, ja, ich versuche so jedes Jahr. Und dann, ja, und warum machst du es dann nochmal, wenn du es schon mal gelesen hast? Ja, weil ich so doof bin. Weil ich es vergesse. Schon am Mittagessen habe ich vergessen, was ich morgens gelesen habe. So viel hat sich dazwischen geschoben. So viel ist wieder weg. Ich brauche das täglich, diese kostbare göttliche Wahrheit für mein Herz. Unser Glaube lebt vom Erinnern der historischen Faktizität von Jesus Christus im geoffenbarten und unfehlbaren Wort Gottes. Darum gibt es öffentliche Predigt, Andacht, Kleingruppen, weil unser Geist wach bleiben muss, weil Dekonstruktion beim Wort Gottes beginnt, Stück für Stück und ratzfatz ist der Glaube weg. Petrus Zuhörer war noch nicht auf solchen Abwägen. Er sagt es ja hier, ihr seid in der bei euch vorhandenen Wahrheit festgegründet. Aber es gab die Gefahr, wenn wir Glaube nur noch rational fassen, nicht mehr relational, also nicht von der Beziehung her zu Christus, nur noch ein Fürwahrhalten haben, dann sind wir schnell auch auf Abwägen. Der Zeitgeist sagt uns heute, deine Wahrnehmung ist die einzige Sicherheit, die du hast. Dein Bauchgefühl lügt nicht, aber der Glaube ist was Subjektives. Petrus hält dagegen. Wahrheit in Christus ist sichere Grundlage. Mein Leben ist so vulnerabel wie ein Zelt. Das ist das Bild, was er hier benutzt, ein Zelt. Er vermeidet hier den Begriff für Körper, benutzt stattdessen Zelt. Das hat zwei Gründe. Zum einen, weil die Gnosis natürlich den Körper abgelehnt hat. Der Körper ist das Grab der Seele. Körper ist was Schlimmes. Mit dem Körper kannst du machen, was du willst. Hauptsache, du bist geistlich irgendwie mit Gott unterwegs oder halt in der Gnosis mit allem Möglichen unterwegs. Aber noch was anderes. Petrus will erinnern, wir sind unterwegs. Er nimmt diesen Begriff aus der Nomadenzeit des Volkes Israel, unterwegs in der Wüste, in Richtung des gelobten Landes. Kanaan ist im Blick, aber es ist irgendwie alles verletzlich, immer wieder Aufbruch und nochmal, aber wir warten auf das, was kommt. Wie ein Baby im Mutterleib, wir können uns nicht vorstellen, was da draußen ist, aber dafür sind wir da. Für nichts anderes. Petrus weiß, dass er bald sterben wird, dass das gelobte Land vor ihm liegt. Und er weckt seine Mitwanderer, aufwachen, aufwachen, wir sind noch nicht am Ziel. Weiter geht's. All das hier wird abgelegt, wie ein Zelt. Es hat keine Bedeutung mehr, wenn wir vor Jesus stehen, dann zählt nur er. Und dann ist die Frage, die ich dir stellen möchte heute, freust du dich darauf, wenn du vor Jesus stehst, Angesicht zu Angesicht, weil er schon immer dein Sein ausgemacht und ausgefüllt hat? Oder wird dir der Himmel fremd sein, weil so vieles anderes den Platz in deinem Herzen geklaut hat? Ich will heimkommen, wenn ich sterbe. Drunter mache ich es nicht. Was stärkt also die Hoffnung in unserem Leben? Die Ewigkeit in unserem Herzen. Und damit komme ich zum Schluss. Wir haben in diesen Tagen viel gehört über die Herausforderungen unserer Zeit. Wir haben gesehen und seziert die Kultur des Zwanges, der Angst, der Beliebigkeit, der Verachtung des menschlichen Lebens. Wir haben verstanden, dass das postmoderne Weltbild ein Traum ist vom selbstgemachten Menschen und immer in die Sackgasse führen muss. Aber es gibt einen Gegenentwurf, auch das haben wir schon aufleuchten gehört, ein biblisches Menschen- und Weltbild, wo Leben eben Gabe, nicht Material ist, Wahrheit, eben eine Person ist, nicht einfach nur ein Konstrukt und Freiheit, nicht der Willkür unterworfen ist. Und heute nehmen wir die Flügel der Hoffnung in Anspruch. Flügel, die uns in die Zukunft einer neuen Welt beim alten Gott bringen. Wir sehen doch, was passiert, wenn wir ohne Gott unterwegs sind. Alle paar Jahre die Revolutionsgeister, die Intellektuellen in ihren Elfenbeintürmen, die Brandbomben schmeißen auf unsere Gesellschaft. Und am Schluss kommt immer das nicht raus, was sie gewollt haben. Ich will es Ihnen gar nicht in Abrede stellen. Sie wollen das Gute, sie wollen Gerechtigkeit herstellen und es kommt nur neuer Hass. Sie wollen Gleichheit und es kommt nur mehr Spaltung. Sie wollen das Gute und schaffen das Böse. Raymond Aron sprach schon in der Auseinandersetzung mit Marx von Opium für Intellektuelle. Moderne Heilslehren, die so schlimm sind wie eine gesetzliche Religion. Wir lassen uns nicht von der Angst lähmen, wir ziehen uns nicht in fromme Nischen zurück, sondern wir leben aus der Hoffnung, eine Hoffnung, die trägt durch alle Stürme. Deswegen, geh die Treppe Gottes immer wieder in die richtige Richtung, aus der Gegenwart Gottes hinein in die Welt, dann wird die Ewigkeit durch den beständigen Umgang damit die Heimat deines Herzens. Hoffnung, so selbstverständlich wie das Atmen. Wir rechnen mit Ungerechtigkeit, aber sie schreckt uns nicht ab, denn wir wissen, Böses ist immer schon und wird immer real bleiben. Aber Gott wird es richten zu seiner Zeit. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Die Mächtigen von heute sind Statisten, kommen und gehen, aber Christus bleibt. Diese Hoffnung wird euch tragen, euer Leben bestimmen, bis ihr eines Tages vor ihm steht, selber der personifizierte Hoffnung eures Lebens ist, Jesus Christus. Amen.
Ich hoffe, du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter email@emmanuel-grauer.de. Bleib behütet.